Bonjour, ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Nach den Touri-Tipps in der letzten Folge kommt jetzt auch nochmal eine Urlaubsfolge und zwar geht es jetzt um die schönsten Reiseziele in Frankreich oder zumindest die, die ich euch empfehlen kann. Dieser Podcast ist ein Erfahrungsaustausch, also ich erzähle aus dem Nähkästchen und ich freue mich aber auch immer sehr über eure Nachrichten. Ihr habt mir auch für diese Folge wieder Sprachnachrichten geschickt und auch Textnachrichten. Ich bin Felicia, 29 Jahre alt und lebe seit 7 Jahren in Frankreich. Bei Instagram findet ihr mich unter feli_in_paris und da teile ich vor allem meinen Working-Mom-Alltag mit Mann und Kind. Mein Mann ist Franzose und macht neben seiner Vollzeitstelle noch ein CAP Cuisine, quasi als Abend- und Fernstudium, also eine Kochausbildung. Ja, da geht es also immer sehr viel ums Essen in meiner Story. Eine deutsche Freundin, die mich letzte Woche besucht hat aus Lille, hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass es in meinen Stories wirklich immer nur um Essen geht. Es sieht so aus, als würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen. Und als ich dann gesagt habe, ich habe Hunger und wir wissen noch nicht, was wir zu Abend essen, konnte sie das überhaupt nicht glauben, weil sie dann meinte, ja, bei Instagram sieht das aber nicht danach aus. Woraufhin ich dann gesagt habe, ja, tja, ne, das ist Instagram versus Reality. In der Tat verbringt Jerome aber wirklich täglich oder eigentlich eher nächtlich stundenlang mit Kochen. Also Jerome ist mein Mann, quasi dann, wenn Emily schläft. Und da sich bei uns immer alles sehr nach hinten zieht in den Abend, wird es dann meistens nachts, bevor wir zu unseren Hobbys kommen. Also ich zu meinem Podcast und er zu seinem Kochen. Da nicht alle wissen, wer Emily ist, ganz kurz, Emily ist meine Tochter. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Sie ist jetzt 1,5. In der letzten Folge habe ich mich schon versprochen, als ich ihr Alter gesagt habe, 16 Monate ist sie jetzt alt und sie wächst deutsch-französisch auf. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Zweisprachigkeit. Ihr werdet in dieser Folge auch merken, dass sich die unterschiedlichen Regionen Frankreichs und das Thema Essen auch gar nicht wirklich voneinander trennen lassen. In dieser Folge erwartet euch, ich habe es gerade schon erwähnt, das, was ich so in meinen Urlauben erlebt habe in Frankreich. Das heißt, ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Chesslameng, würden die Deutschen sagen. Vielleicht bringt euch das ja auf Ideen. Wahrscheinlich denkt ihr bei ganz vielen Orten, dazu könnte ich jetzt noch das und das sagen. Oder warum hat sie jetzt nicht die und die Region erwähnt? Dabei ist es doch da so schön. Also, pardonnez-moi par avance. Seht es mir nach, wenn ich nicht alles erwähne hier in der Folge. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Bekannte fragte mich, warum ich nicht so ein Sommerspecial mache und pro Folge eine Region quasi unter die Lupe nehme und dann so kleine Mini-Folgen mache. Auch eine super coole Idee. Vielleicht mache ich das ja nächsten Sommer, mal schauen. Ich habe so viele Ideen, also an Ideen mangelt es jedenfalls nicht für diesen Podcast. Außerdem hört ihr in dieser Folge auch Jasmin vom YouTube-Kanal Une Vie Fralmont. Die macht super viele coole Videos. Die hat sich selbstständig gemacht und lebt in Lyon. Auf Instagram findet ihr sie auch unter dem gleichen Namen, also auch Une Vie Fralmont. Ihren YouTube-Kanal macht sie auf Deutsch und auf Französisch. Und im letzten Video geht es um die Schattenseiten am Leben in Frankreich. Also es sind immer super coole Themen, schaut da unbedingt mal rein. Auch viel zur französischen Sprache, zum Beispiel les cinq mots que je déteste le plus, die 5 französischen Wörter, die ich am meisten hasse. Und ja, also super spannend für alle, die sich für das Franco-Allemand interessieren oder für das Fralmont, wie sie sagt. Und Franzi, die ich auch über Instagram kenne, die heißt da La Vie de Franny. Sie lebt in den Pyrenäen und arbeitet dort. Und was sie nach Frankreich verschlagen hat, verrät sie euch gleich. Und die beiden sprechen jeweils über die Region, in der sie leben, also Franzi über die Pyrenäen und Jasmin über Lyon. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch eine 5-Sterne-Bewertung da, insofern ihr über Apple Podcasts hört. Darüber würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören und beim gedanklichen Reisen. Ich habe mal so eine kleine Broschüre von einem Theater geschenkt bekommen und da standen ganz viele tolle Sprüche drin. Unter anderem, le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même. Ein Zitat von Konfuzius. Ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also, der größte Reisende sozusagen, also le plus grand voyageur, et c'est lui qui a fait sur le tour de lui-même, also ist derjenige, der sich einmal um sich selbst gedreht hat. Da ist definitiv was dran, aber Reisen ist einfach toll. Ich finde ja, Reisen ist so wie mit dem Wissen, man hat nie ausgelernt und man lernt unglaublich viel über sich selbst, was ja auch aus dem Zitat von Konfuzius hervorgeht. Ja, ich finde aber, man kann eigentlich gar nicht genug reisen. Ich würde behaupten, ich bin schon recht viel rumgekommen in meinem Leben, aber es gibt immer noch wahnsinnig viel, was ich gerne sehen würde und vor allem auch in Frankreich so viele Orte, an denen ich noch nicht war oder zumindest nur kulinarisch, wie zum Beispiel in Bordeaux. Also den Wein trinke ich, aber in der Stadt war ich noch nie. Roquefort, in der Stadt war ich zum Beispiel mal. Man darf ja auch übrigens den Käse, also den Roquefort-Käse, nur so nennen, wenn er wirklich aus der Stadt kommt. Also wenn er wirklich in Roquefort gereift ist. Im Gegensatz zum Camembert, der ja zumindest im deutschen Sprachgebrauch für alle möglichen Weichkäse missbraucht wird. Man sagt ja ständig Camembert, auch für was, was für die Franzosen gar kein Camembert ist. Ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht bei Saint-Jean-de-Fuz in der Occitanie. Ich habe euch ja schon in der Folge zum Thema Schwangerschaft von dem Horrortrip nach Südfrankreich erzählt. Im Zusammenhang mit dem Thema Alkohol habe ich euch ja erzählt, dass meine Schwiegermutter in einem Weinkeller, in dem wir waren, erzählt hatte, dass sie den Weinkeller aus ihrer Schwangerschaft kennt, was mich damals ziemlich schockiert hat. Dieser ganze Urlaub war einfach ein Horrorurlaub. Aber die Region war der Hammer. Also die Occitanie im Département Hérault ist einfach wunderschön. Der Fluss heißt übrigens auch Hérault. Saint-Jean-de-Fuz, die Stadt, in der wir da waren, oder das Dorf eigentlich, ist nicht so weit weg von Montpellier, aber doch schon mehr im Landesinneren. Es gibt da so viele wunderschöne Orte, zum Beispiel den Pont du Diable, da waren wir jeden Morgen und Nachmittag schwimmen. Das ist so ein Viaduc. Als ich mal Pont du Diable eingegeben habe bei Google, kamen ungefähr, keine Ahnung, 20 Pont du Diables. Also man nennt wohl so diese alten Brücken, also mit so runden Bögen. Wenn ihr das mal eingibt, dann wisst ihr gleich, was ich meine. Und laut der Legende wurden die ja vom Teufel, vom Diable gebaut. Soit par son aide ou dans certains cas contre ses désirs. Also entweder mit Hilfe der Teufel oder entgegen des Willens der Teufel. In Saint-Jean-de-Fuz ist es auch ziemlich gefährlich da beim Pont du Diable. Also da springen immer Leute runter, weil die da schwimmen wollen dann. Und da sind auch schon viele gestorben. Also das ist die Erklärung immer von Jerome, warum das Pont du Diable heißt. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Erklärungen. Die ganze Gegend ist wunderschön. Also ich habe ja jetzt schon den Hérault, den Fluss, erwähnt. Es gibt aber auch wunderschöne Seen in der Umgebung. Zum Beispiel den Lac du Salagou. Das sieht so ein bisschen surreal aus. Hat mich auch sehr an Australien erinnert, weil da rote Erde ist, die nennt man übrigens Rüff, und das Wasser ist türkisblau, und dieser Gegensatz von dieser roten Erde und diesem türkisen Wasser, das ist echt irre. Dementsprechend gehen da natürlich viele Menschen wandern, es gibt auch Radstrecken, Spazierrouten und viele, die Wassersportarten da betreiben. Die Weinkeller habe ich gerade schon kurz erwähnt. Es gibt auch Höhlen, die man besichtigen kann. Direkt neben Saint-Jean-de-Fuz, wo wir waren, ist ein anderes kleines süßes Dörfchen. Ein sehr touristisches Dörfchen, aber es lohnt sich trotzdem. Oder ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da hinzufahren mal, wenn man da in der Gegend ist. Das nennt sich Saint-Guillaume-le-Désert. Und als ich das nochmal gegoogelt habe, kam gleich, dass es als eines der schönsten Dörfer Frankreichs ausgezeichnet wurde. Seitdem Jerome und ich Eltern geworden sind, sind wir schon so typisch Pariser-mäßig eben ein paar Mal in die Normandie gefahren. Imke, die ihr in der letzten Folge gehört habt, hat mal so schön gesagt, dass die Normandie oder vor allem Deauville-Trouville ist so wie Sylt bei den Deutschen, also quasi das Naherholungsgebiet der Pariser. Da gibt es auch super viel zu entdecken in der Region, also der Bahnhof da heißt Deauville-Trouville. Deauville ist übrigens so der reichen Ort da, direkt am Hafen und mit Casino und so. Und Trouville ist quasi die günstigere Variante mit mehr Menschen am Strand, aber ich finde genauso schön. Ist auch ein bisschen anderes Klientel. In der gesamten Normandie gibt es total viel kulturell und landschaftlich und kulinarisch zu entdecken. Unter anderem die Landungsstrände, also zum Beispiel die bekannte Brücke da in Arromanches. Da sind auch Museen. Jedes zweite Café heißt da irgendwie Café du 6 Juin, also Café des 6. Junis. Gemeint ist natürlich der 6. Juni 1944, der G-Day oder auf Französisch La Journée du Débarquement. Nee, nicht G-Day, das ist Französisch, ne? Le Jour J. Der D-Day, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Also der Beginn der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Das Museum ist übrigens auch sehr lohnenswert. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 Museen. Aber das größte ist in Arromanches, wo eben diese Brücke gebaut wurde innerhalb von kürzester Zeit. Und es wird da alles sehr anschaulich beschrieben und auch nachgestellt. Und auch die ganzen Friedhöfe in der Nähe, die Militärfriedhöfe der Briten, der Amerikaner, der Franzosen, der Deutschen. Das lohnt sich. Man kommt auch manchmal gar nicht dran vorbei, sozusagen. Also auch wenn man jetzt gar nicht auf den Spuren der Geschichte bewusst ist, dann sieht man auch noch so alte Bunker zum Beispiel an verschiedenen Stränden. Und ich wollte jetzt gar nicht so ausführlich auf die Geschichte eingehen, aber es ist wirklich spannend, vor allem auch so diese, ich wollte nicht darüber reden, aber ich rede trotzdem drüber, diese französische Perspektive vor allem auch auf, ja, das, was wir natürlich ja, aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Es ist sehr spannend, weil diese, ich sag mal, heroische Erzählweise, das kennen wir Deutschen natürlich überhaupt nicht. Das hat mir auch nochmal so den Blick geweitet dafür, ja, dass man wirklich in einem anderen Land auch eine ganz andere Perspektive auf die Geschichte hat. Also es war spannend, aber Klammer zu. Was ich als kulturelles Highlight aus der Region hervorheben möchte, ist die berühmte Tapisserie, das Teppichmuseum in Bayeux. Das lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen. Die gesamte Ausstellung oder eigentlich das ganze Museum besteht aus einem riesigen, langen Wandteppich. Man kann da übrigens auch, wenn man auf die Homepage geht, eine Online-Führung machen. Oder vielmehr aus kleinen, also aus, ja, wie so ein Mosaik quasi aus einem langen Wandteppich. Natürlich ist es nicht alles ein einziger Teppich, aber diese einzelnen Teile ergeben ein Gesamtbild. Erzählt wird auf diesem Wandteppich die Geschichte von Guillaume Le Conquereur, der damalige Herzog aus der Normandie, der im 11. Jahrhundert England erobert hat. Und das, was auf dem Wandteppich zu sehen ist, ist auf, wie sagt man denn, auf Wolle? Ja, auf Wolle gestickt. Und auch wenn ihr euch jetzt nicht besonders für die Geschichte interessiert, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, weil allein ja, aus dem künstlerischen Aspekt ist das beeindruckend. Einmal waren wir um den Nationalfeiertag herum in der Normandie, also um den 14. Juli herum. Und da ist ja in Frankreich überall Feuerwerk, also an Silvester übrigens gar nicht, außer manchmal für die Touristen am Eiffelturm. Aber am 14. Juli knallt's. Und die Frau aus dem Airbnb, in dem wir übernachtet haben, ist da extra nicht hingegangen zu dem Feuerwerk, weil sie uns unbedingt noch, bevor wir am nächsten Tag wieder abgefahren sind, eine sogenannte Törgul machen wollte. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ist das? Genauso habe ich auch reagiert. Und sie war dann total schockiert und sagte, wie, du kennst das nicht? Ja, und dann hat Jerome noch gesagt, ja, sie ist Deutsche. Sie kann nichts dafür, dass sie das nicht kennt. Und sie hat sich dann aber in den Kopf gesetzt, dass wir nicht so zurück nach Paris fahren können, ohne dass ich erfahren habe und geschmeckt habe, was ein Törgul ist. Also total süß. Törgul ist schon schwer auszusprechen und auch schwer zu beschreiben, was das eigentlich genau ist. Man kann sagen, das ist so eine Art Riolet, also so eine Art Milchreis, aber mit Zimt drin und das backt dann stundenlang vor sich hin. Also nach dem traditionellen Rezept zumindest lässt man das 6 Stunden im Ofen und deswegen konnte sie dann eben auch nicht mit zum Feuerwerk. Dummerweise hat es mir dann leider gar nicht so gut geschmeckt, aber das habe ich der netten Dame natürlich nicht verraten, wo sie schon extra das Feu-d'artifice für uns hat sausen lassen. Und ja, jede Region hat so ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten. Wenn wir in der Normandie sind, dann nehmen wir jedes Mal Pommeau mit. Das ist ja so ein bestimmter Apfellikörwein oder Calvados, der aus der Stadt Calvados kommt. Wer hätte es gedacht? Das ist ein Apfelbranntwein. Auch bekannt und beliebt ist die sogenannte Confiture de lait, also Milch, Marmelade könnte man sagen. Jetzt haben wir mal was Neues ausprobiert, als wir vor kurzem in der Normandie waren. Und zwar Brennnesselmarmelade, ein Brennnessel auf Französisch Ortie. Und Pomme-Calvados-Marmelade, also vom Calvados-Apfel. Davon habe ich dann gleich mehrere gekauft, damit ich das noch meiner Familie als Mitbringsel schenken kann. Wir waren, als wir das letzte Mal in der Normandie waren, in Ouistreham. Das ist auch einer der Landungsstrände. ja, da waren wir jetzt über Christi Himmelfahrt, haben quasi direkt die erste Möglichkeit nach dem dritten Konfinement ergriffen, als es wieder ging, als man wieder reisen durfte. Wir waren auch schon öfter in Straßburg, weil Jeromes Schwester da mal studiert hat und gearbeitet hat. Da natürlich auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ja so der Klassiker, der Christkindlmarkt da. Aber auch wenn man nicht im Winter hinfährt, dann bietet Straßburg wahnsinnig viel und es ist auch echt schön da am Wasser. Über das Elsass spreche ich ja auch schon ein bisschen in der Schüleraustauschfolge. So, ich springe jetzt einfach mal zur nächsten Region. Es gibt da jetzt gar keine Hierarchie oder so. Nicht wundern, ich springe auch wirklich von einem Ort zum anderen im Land. Ich habe mit meinem Ex-Freund, nachdem wir ein Jahr in Australien waren, eine Campingtour entlang der Atlantik- und Mittelmeerküste gemacht. Wir waren immer noch so im Backpacking-Fieber wie in Australien. Und ja, das war total schön. Also ich habe echt den Urlaub in sehr guter Erinnerung. Und auch mit meiner Schwester bin ich mal die Küste entlang gereist. Vor 3 Jahren haben wir so eine Interrail-Reise gemacht durch Europa und da unter anderem ja auch ein paar französische Städte mitgenommen. Wir waren gerade in Nizza, als da Karneval war. Das war auch wahnsinnig beeindruckend. Der Nizza-Karneval ist ja mit denen von Rio und Venedig einer der berühmtesten der Welt. Und das war Mitte Februar. Wir waren so, in Deutschland war es ja tiefster Winter und für mich in Frankreich, also in Paris. Und in Nizza war es aber schon echt schönes Wetter und wir hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass da gerade Karneval ist, als wir hingereist sind. Das war eine sehr coole Überraschung für uns. Wir sind da sehr studentisch quasi einfach mit dem Rucksack gereist und sind meistens mit dem Flixbus gefahren, weil es günstig ist. Ja, ich weiß, die Arbeitsbedingungen sind scheiße für die Fahrer, aber ja, wenn man wenig Geld hat, dann ist man dankbar, wenn man mit dem Flixbus fahren kann. Wir sind dann von Montpellier nach Barcelona weitergefahren mit dem Flixbus. Das war alles echt richtig cool. Also man merkt, wenn man so eine Interrail-Reise durch Europa macht, wie nah die ganzen Städte und Länder sind. Und ja, also das war echt eine coole Reise. So, ich springe zur nächsten Region. Ich war mal bei einer Freundin in Lille zu Besuch, die davor in Arras gewohnt hat. Aber das ist ja auch beides nicht weit voneinander entfernt. Beide Städte lohnen sich übrigens. Wunderschöne Städte. Und natürlich gibt es da auch wieder eigene kulinarische Spezialitäten, wie zum Beispiel die bekannte Andouillette, die kommt aus Arras. Wenn ich das jetzt mit Wurst übersetze, dann hauen mir die Franzosen bestimmt eins über. Das ist halt, ja, Charcuterie. Wir haben uns die Citadelle in Arras angeschaut. Das ist ja diese Burg, die von oben aussieht wie ein Fünfeck mit 5 Bastionen, die sich gegenseitig Deckung bieten konnten. Also das ist die Hauptcharakteristik von so einer Citadelle. Zur Zeit von Ludwig XIV., also dem Sonnenkönig, dem berühmten Sonnenkönig, le roi du soleil, in Troyes in der Champagne. Troyes ist, glaube ich, noch in der Champagne, oder? Ja, genau, wie Reims und Chalon-Champagne. Da war ich sehr, sehr oft, zumindest eine Zeit lang, weil mein Ex-Freund, der mit dem ich auch in Australien war, da studiert hat. Also ich habe damals in Bayreuth studiert, im Bachelor, und er in Troyes an der UTT, die auch sehr bekannt ist in Frankreich, also Université Technologique de Troyes. Und ich bin dann eben zwischen Bayreuth und Troyes gependelt. Logisch, 14 Stunden Fahrt dazwischen. Troyes ist jedenfalls eine wunderschöne, typische Mittelalterstadt mit lauter Fachwerkhäusern. Mein Ex hat da auch in so einer WG gewohnt, wo man sich ständig ducken musste, weil da überall so Holzbalken waren, also so Poutre de Bois. Aber ja, obwohl es ein bisschen unpraktisch ist, ist es auch super gemütlich und hat natürlich einen Charme, wenn man sogar in der Wohnung so Holzbalken hat. Aber es ist sehr typisch für das Stadtbild. Also man sieht überall diese typischen Fachwerkhäuser. Ja, wenn ich euch jetzt alles erzähle, wo ich schon war, es ist, geht etwas zu weit. Ich könnte euch jetzt noch was über Orléans erzählen, über Reims, über Nantes, über Toulouse, die ja auch die Ville Rose genannt wird, wegen den vielen Backsteinmauern. In Montpellier war ich auch schon ein paar Mal, weil da der Vater von meinem Ex, mit dem ich auch in Australien war, gewohnt hat. Mon ex m'a fait voyager. In Marseille hat der Bruder von meinem Ex gewohnt oder wohnt er auch immer noch in der Region. Aber ja, also wenn ihr in der Region von Marseille seid, dann fahrt unbedingt mal in die Calanque. Das sind diese steilwendigen Küsteneinschnitte im Kalkgestein des Mittelmeers. Das hat auch so ein bisschen was Fjordartiges und man kann da super baden gehen. Das ist richtig schön im Sommer. Die Inseln, die nicht zum Festland Frankreich gehören, also zur France Métropolitaine, sondern die Domtom, die sogenannten Domtoms, also Überseegebiete, lasse ich hier komplett außen vor. Ich möchte aber ganz kurz was über die Inseln, die ganz in der Nähe des Festlandes sind, erzählen. Zum Beispiel die wunderschöne Île de Ré im Atlantischen Ozean. Ich habe das Gefühl, ich sage die ganze Zeit wunderschön. Aber es ist auch magnifique. Also die Île de Ré gehört zur Region Nouvelle-Aquitaine. Und als ich da mit meinem Ex-Freund, ich rede die ganze Zeit über ihn, aber irgendwie ist es ja so, ne? Wenn man mit jemandem reist, dann verbindet man auch gezwungenermaßen quasi den Ort mit der Person. Und ich habe es nun mal mit ihm erlebt. Also ich war da jedenfalls mit ihm auf dieser Campingtour und wir wollten eigentlich auf die Île de Ré, aber uns war das dann zu teuer. Wir waren damals ja arme Studenten, auf jeden Euro angewiesen und allein die Überfahrt war da schon super teuer, ganz zu schweigen von den Unterkünften. Und wir waren ja sogar mit Campingausrüstung unterwegs, aber selbst die Campingstellplätze sind sehr teuer dort, weil es auch super touristisch ist auf der Île de Ré. Aber eine günstigere Variante, die direkt daneben ist, ist die Île d'Orléans. Und dann sind wir halt auf die Île d'Orléans gefahren, statt auf die Île de Ré. Und das war richtig, richtig schön. Ich will jetzt nicht schon wieder wunderschön sagen, aber es war wirklich magnifique. Incroyable. Splendide. Was könnte ich noch sagen? Ich muss mal eingeben. Synonym von wunderschön. Das mache ich mal eben. Das ist das Gute an einem Podcast. Ihr merkt das nicht, dass ich das jetzt mache. Sorry Leute, ihr merkt es doch, weil ich habe nämlich gerade nachgeschaut. Und da kommt ja mal super komisches raus. Erste Bedeutung schön. Heiß, wunderschön, geil. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass geil hier als erstes als Synonym von wunderschön angezeigt wird. Jetzt kommt die Germanistik-Studentin hier durch. Zweite Bedeutung ist super. Gewaltig, wunderschön, entzückend, umwerfend, astrein sind da Synonyme. Die dritte Bedeutung ist interessant. Passt natürlich überhaupt nicht. Wobei, auffällig, ja, dramatisch, lustig, erstaunlich, ästhetisch, toll. Toll, ja, toll ist es da, ne? Île de Ré ist toll. Großartig. Stimulierend, sensationell, wunderschön. Warum steht da jetzt nochmal wunderschön? Ich suche doch gerade Synonyme für wunderschön. So, ich höre auf, mich selber abzulenken hier. Es gibt übrigens auch wunderschöne Halbinseln in der Bretagne. Da war ich auch schon ein paar Mal im Urlaub. Zum Beispiel einmal mit meiner Familie 2006. Das war total cool. Mit meinem Papa, mit meiner großen Schwester und mit meiner kleinen Schwester zusammen. Zu viert waren wir da im Golf du Morbihan. Das ist eine herrliche Gegend, eine entzückende Gegend, eine sexy Gegend. Das ist ein inselreiches Binnenmeer im bretonischen Departement Morbihan, das über eine schmale Passage mit dem Atlantik verbunden ist und daher salzwasserhaltig ist. Der Name des Golfes stammt vom bretonischen Morbihan ab, das kleines Meer bedeutet. Nach dem Golf wurde übrigens auch das Departement Morbihan benannt. Ich habe es leider immer noch nicht zum Mont Saint-Michel geschafft. Das ist ja dieser berühmte Klosterberg mitten im Wasser. Ich glaube, nach dem Eiffelturm ist das die zweitbeliebteste Sehenswürdigkeit in Frankreich. Und das steht auch wirklich ganz oben auf meiner Bucketlist. Ich wollte auch schon mal hinfahren, dann hat es nicht geklappt. Mein Traum ist es jedenfalls, da mal im Sonnenaufgang rüber zu warten, bevor die Flut kommt. Man kann ja da bei Ebbe Watt wandern, bei Flut natürlich nicht. Da kann man dann nur mit dem Boot rüberfahren. Ja, und jetzt springe ich schon wieder weiter und zwar nach Lyon. Lyon ist Frankreichs drittgrößte Stadt. Wenn man sich die Frankreich-Karte anguckt, dann ist das so im Landesinneren eher rechts, also so mittig rechts quasi. Italien und die Schweiz sind beide nicht so weit von Lyon entfernt, wenn man sich ja, die Karte so anschaut. Die Stadt befindet sich in der geschichtsträchtigen französischen Rhône-Alpes-Region und liegt am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Ich habe mal angefangen in Lyon zu studieren, eine Episode aus meinem Leben, die nicht viele kennen, weil ich habe mich dann nämlich doch noch umentschieden. Also ich habe da 2 Monate nur gewohnt und auf meinem Lebenslauf sieht man auch gar nichts davon, aber ich habe dann doch so ein bisschen die Stadt und das Flair kennenlernen dürfen und habe mich da auch, also in der Stadt, sehr wohl gefühlt. Das Studium war halt überhaupt nicht meins. Aber diese vielen kleinen Geschäfte in Lyon und dieser Hügel, die Fourvière, das war schon richtig schön da. Wunderschön, sexy, herrlich, magnifique. Und da ist ja auch überall Wasser. Ich finde, es ist so ein bisschen, ja, ähnlich wie Paris, so vom Großstadtfeeling her, aber irgendwie angenehmer als in Paris. Alle Nachteile, die man in Paris hat, die sind da nicht. Dafür hat man da eine höhere Lebensqualität, weniger Stau, es ist weniger stinkig. weniger Leute, wobei es ist auch doch recht voll da. Aber bevor ich hier weiter schwafle, lasse ich lieber Jasmin zu Wort kommen, die sich in Lyon definitiv besser auskennt als ich. Und deswegen jetzt Ton ab für Jasmin.
Hallo, mein Name ist Jasmin und ich bin vom Kanal Une Vie Fralmonde auf YouTube. Auf dem Kanal spreche ich über deutsche und französische Kultur und Sprache auf Deutsch und auf Französisch. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier im Podcast zu Gast sein darf und euch ein paar Tipps und Hinweise zu Lyon geben darf. Das ist nämlich die Stadt, in der ich wohne. Ich selbst bin 2017 nach Frankreich ausgewandert und bin auch direkt hier in Lyon angekommen und habe hier studiert. Danach war ich 2 Jahre in Paris und jetzt seit kurzem wohne ich wieder in Lyon und fühle mich auch hier sehr wohl. Meine Tipps für Lyon wären auf jeden Fall, dass ihr erstmal alles zu Fuß erkundet. Die Stadt ist nicht so besonders groß und ja, man kann sich hier ganz gut zurechtfinden und findet eigentlich auch automatisch fast alle Sehenswürdigkeiten. Das Highlight ist auf jeden Fall der Hügel Fouvière mit der Kirche und der tollen Aussicht über die Stadt. Und auch das Vieux Lyon, das ist das alte Lyon, die Altstadt, die UNESCO-Weltkulturerbe ist und einfach wunderschön. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Geheimtipps, die ich für euch hätte. Das wäre einmal die Île Barbe. Das ist eine Insel auf der Saône. Die Saône ist der Fluss, der durch Lyon fließt. Es gibt aber auch noch einen anderen Fluss, das ist die Rhône. Die Île Barbe liegt also auf der Saône und ist eine wunderschöne kleine Insel, auf der man picknicken kann. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Ansonsten empfehle ich euch auch das Viertel Croix-Rousse. Das liegt ebenfalls auf einem Hügel und das ist eine ganz eigene kleine Welt für sich. Es ist wirklich ein Dorf in der Stadt, auf dem Hügel und hat auch eine eigene kleine Innenstadt und ganz viele Cafés. Und das ist eine, ja, kleine Oase in der Stadt. Und falls ihr euch für moderne Architektur interessiert, kann ich euch noch das Viertel Confluence empfehlen. Das ist ein ganz, ganz modernes Viertel mit vielen Hochhäusern, einem neuen Einkaufszentrum und ist auf jeden Fall für alle Architekturbegeisterten sehr, sehr interessant. Ansonsten gibt es auch so ein paar Dinge, die ihr in Lyon vermeiden solltet. Beispielsweise würde ich euch nicht empfehlen, im Hochsommer zu kommen, denn in Lyon kann es schon mal ganz schön heiß werden. Wir haben hier oft über 40 Grad im Sommer und es ist sehr schwer, sich abzukühlen. Ich würde euch auch davor warnen, in einen x-beliebigen Bouchon zu gehen. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Bouchon gehört. Das sind die sehr beliebten Restaurants hier, die auch eigentlich sehr gut sind. Allerdings gibt es da auch viele, viele Touristenfallen, insbesondere in der Altstadt im Vieux Lyon. Also wenn ihr könnt, dann sucht eher nach einem Bouchon, an den auch Einheimische gehen. Das merkt ihr meistens daran, dass der sich nicht Bouchon typique lyonnais nennt, sondern einen richtigen Namen trägt. Und ich kann euch auch den Bouchon des Filles empfehlen, der Bouchon der Mädchen. Ansonsten warne ich euch auch noch, dass ihr nicht mit dem Zug bei Saint-Exupéry ankommen solltet. Das ist nämlich der Flughafen und wenn ihr da mit dem Zug ankommt, müsst ihr nochmal 17 Euro zahlen, um in die Stadt zu kommen. Also schaut lieber, dass ihr beim Gare Pardieu oder beim Gare Perrache ankommt. Dann seid ihr direkt in der Stadt. Und ich empfehle euch auch, das Viertel La Guillotière zu vermeiden. Das ist ein Viertel, in dem leider oft Taschendiebe unterwegs sind. Und deshalb sollte man sich da als Tourist vielleicht besser nicht aufhalten. Ja, das waren meine Tipps. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei eurem Lyon-Besuch.
Ja, als ich vorhin gesagt habe, dass Lyon Paris ähnlich ist, meinte ich jetzt auch überhaupt nicht architektonisch, aber so vom Lebensgefühl irgendwie. Jasmin hat auch die hohen Temperaturen, die im Sommer in Frankreich überall sind, angesprochen. Und ich habe ja schon in der letzten Folge Hitzetipps geteilt. Das ist Tipp Nummer 16, der letzte Tipp, wenn ihr da mal reinhören wollt, wenn ihr es nicht eh schon gehört habt. Ja, und das mit den Bouchons ist auch ein super cooler Tipp. Also alle Tipps sind total hilfreich, aber da habe ich jetzt auch noch mal was gelernt mit diesen ganzen Bezeichnungen für Bistros. Irgendwie dachte ich, alle Brasserien heißen einfach Brasserien, also diese typisch französischen Restaurants. Aber in Lyon sind das eben die sogenannten Bouchons. Ich dachte nämlich erstmal an, ein Bouchon ist ja auch ein Deckel oder ein, wie heißt's, womit man eine Flasche zuschraubt? Doch, ist ein Deckel, genau. War das richtige Wort. Oder Estaminet. Das musste ich auch erstmal nachschauen, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, weil das war nämlich auch ein Hörertipp von euch. Weiter geht's jetzt erstmal mit dem Südwesten Frankreichs, mit den Pyrenäen und dem kompletten Süden. Marseille ist ja die zweitgrößte Stadt nach Paris. Franzi kommt aber nicht aus Marseille, sondern aus Pau. Das schreibt man nicht wie den Hintern, sondern P-A-U. Aber mehr dazu, also nicht zum Hintern, sondern zu Po, hört ihr jetzt von Franzi.
Hallo, ich bin Franzi und ich bin vor 6 Jahren in die Pyrenäen ausgewandert, in die französischen Pyrenäen, der Liebe wegen. und ich würde euch gerne ein bisschen was über meine Gegend hier erzählen. Natürlich kennt man immer Paris, Saint-Tropez, ganz vielleicht Disneyland, was es gibt's noch, Bretagne. Aber tatsächlich kennt kaum einer die französischen Pyrenäen. Also von denen, die ich kenne, kennt kaum einer die französischen Pyrenäen. Und auch ich selbst vor dem Auswandern, bevor ich der Liebe wegen ausgewandert bin, kannte ich Po und, naja, Biarritz hat man schon mal gehört, aber so richtig kannte ich es nicht. Seitdem ich jetzt hier lebe, seit 6 Jahren, entdecke ich wirklich sehr viele neue Facetten von Frankreich. Also nicht nur aus diesem Südwesten, sondern einfach generell Frankreich. Und es ist unglaublich interessant, wenn man nur 2 Stunden Auto fährt zum Beispiel, sofort in einer anderen Gegend ist und man es auch sieht. Also die Sprache ist die gleiche, aber die Kultur ist anders, die Architektur, die Natur, alles sieht anders aus. Und es ist wirklich, als man fährt 2 Stunden und fühlt sich schon direkt im Urlaub, weil es alles anders ausschaut. Hier in Bern lebe ich jetzt, das sind die französischen Pyrenäen. Es gibt Bern, die Hochbern, wie man es nennt, und dann auch das Baskenland. Und Bern ist direkt neben dem Baskenland. Und Bern ist wirklich eine sehr schöne Gegend, weil man hat hier die Berge, die nicht weit entfernt sind. Also ich fahre ungefähr 1/2 Stunde, um in den Bergen zu sein. Und dann ist man auch gleichzeitig schon fast an der spanischen Grenze. Und man kann dann aber auch für 1 Stunde Auto fahren und ist am Atlantik. Und das finde ich wirklich klasse, weil man einfach irgendwie mitten in der Natur ist. Es ist wirklich nicht viel bebaut hier und man hat sehr, sehr viel Natur. Und alles, was man irgendwie haben möchte, ist gleich irgendwie ums Eck. Man kann hier im Winter auch sehr gut Skifahren. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, aber ich habe gehört, es ist viel günstiger als die französischen Alpen und genauso schön anscheinend. Ja, wer also noch nie in Po war, und zwar ist Po hier sozusagen die nächstgrößere Stadt, ich nenne es auch immer schön, ich lebe am Po der Welt. Es ist nämlich tatsächlich wirklich am Po von Frankreich. Wer hier mal vorbeikommt, ich lade euch ein, haltet an, schaut euch den Stadtkern an, es ist wirklich sehr schön. Po ist die Geburtsstadt von dem König Henry IV. Und hat dementsprechend auch ein Schloss und wunderschöne englische Villen. Und zwar englische Villen, weil die englischen Bürger, ich glaube so gegen 1800, Po als Urlaubsstadt erkoren haben und hier viele wunderschöne Villen erbaut haben. Es ist wirklich, also auch der Stadtkern von Po ist wirklich sehr sehenswert. Und natürlich hat Po seinen unglaublich schönen großen Boulevard des Pyrénées. Das ist eine große Straße entlang der Stadt. Und auf diesem Boulevard, wenn ihr drauf seid, drauf steht, dann könnt ihr wirklich die ganze komplette Pyrenäenkette sehen, wenn gutes Wetter ist. Also es ist wirklich wunderschön. Das Einzige, was fehlt, ist das Meer direkt nebendran. Aber wenn man 1 Stunde fährt, dann ist man schon fast da. Was natürlich jetzt hier um die Ecke ist und was auch viele nicht so kennen, ist Biarritz und Bayonne. Das sind größere Städte direkt am Atlantik. Oberhalb von Bayonne und Biarritz sind dann die ganzen kleineren Städtchen, die man auch wirklich gut besuchen kann. Und ich finde tatsächlich, da sind auch mehr Deutsche dann zu finden. Im Sommer. Das sind sozusagen die Hochburgen zum Surfen, Atlantiksurfen. Und das ist dann Capbreton, Osgoch, Molière-Zemmer. Vielleicht habt ihr davon mal schon gehört. Auch wirklich sehenswert und toll, wenn es jetzt nicht gerade im Sommer ist. Also wenn ihr wirklich Urlaub machen wollt, dann geht vielleicht nicht im Sommer dorthin, sondern maximal noch bis Juni und dann vielleicht ab September wieder, weil sonst ist es wirklich sehr, sehr voll. Vor allen Dingen jetzt durch Corona sind die ganzen Franzosen auf den Geschmack gekommen, dass man ja auch wirklich gut Urlaub machen kann im eigenen Land und da bietet sich Biarritz und so weiter wirklich gut an. Sonst kann ich wirklich empfehlen, die ganze Atlantikküste ein bisschen entlang zu gehen. Also es gibt ja nicht nur die Bretagne, sondern es geht wirklich weiter runter. Du hast dann nahe von Bordeaux hast du Arcachon, was auch eine wunderschöne Stadt, kleine Stadt ist. Und nebendran ist die große Wanderdüne, die heißt die Dune du Pilat. Und das ist wirklich eine riesengroße Sandbank und auch ein Abstecher wert. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich da wieder dann oben stehe und den Ausblick habe. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. So, das ist so, ich habe so in ganz kurzen den Südwesten abgehakt. Es gibt wirklich viele kleine, schöne Dörfer. Das Baskenland ist natürlich auch wunderschön. Jedes kleine Dorf, es lohnt sich wirklich fast in jedem Dorf anzuhalten. Aber das ist ja Frankreich. Das ist ja nicht nur jetzt hier in Südwestfrankreich. Das habe ich auch, wenn ich nach Deutschland fahre und mit dem Auto dann einen Stopp mache und einfach von der Autobahn runtergehe. Und es ist wie im Film. Diese Dörfer sind alle wie im Film. Ich liebe es sehr, in Frankreich Urlaub zu machen. Und was jetzt nicht wirklich bei mir um die Ecke ist, wäre dann auch die Provence. Die Provence ist auch ein wunderschönes Fleckchen Erde und ich war jetzt schon 2-3 Mal dort. Und es lohnt sich wirklich tatsächlich, jetzt nicht nur an die Küste zu gehen, wie es die meisten machen, Saint-Tropez, Marseille und so weiter, sondern einfach ein bisschen ins Landinnere zu gehen. Und es sind so schöne kleine Ortschaften dabei und auch Bed and Breakfasts, also Hotels mit Frühstück, die so viel Charme haben und so diesen pyrenäischen Stil haben. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch dann, die Marmelade zu essen. Meine Lieblingsmarmelade ist Erdbeere, Lavendel oder Aprikot, Lavendel. Beides sehr, sehr lecker. Da hat man so einen richtigen Provence-Flair. Also es lohnt sich. Ja, das ist so in ganzer Kürze den Süden, Südwesten und den Süden eben erklärt. Und ich hoffe wirklich, ihr kommt mal in den Südwesten. Es ist wirklich, wirklich schön hier und es lohnt sich, den Abstecher zu machen. Es ist zwar eine längere Fahrt, aber man kann tatsächlich mit dem Flugzeug, wenn jetzt dann die Flüge wieder losgehen, kann man auch mit dem Flugzeug schön hierher kommen. Also ich glaube, nach Toulouse geht's und nach Bordeaux fliegen sie und auch Biarritz hat einen Flughafen. Ich lade euch auf jeden Fall recht herzlich ein, hierher zu kommen.
Bei Bern dachte ich erstmal, Bern, das ist doch in der Schweiz. Aber Bern, also B-E-A-R-N-E, ist die Provinz am Fuß der Pyrenäen oder wie Franzi sagt, am Po Frankreichs. Und gemeinsam mit dem französischen Baskenland bildet es das Département Pyrénées-Atlantique. Die Nachrichten von Franzi und Jasmin stehen ja irgendwie schon so für sich. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Ich habe ja auf Facebook und Instagram einen Aufruf gestartet, was eure Frankreich-Tipps sind. Und Susanne oder Susanne aus der Facebook-Gruppe Deutsche in Frankreich hat mir geantwortet: Ich lebe zwischen Boulogne-sur-Mer und Calais und höre immer noch, dass die französische Kanalküste nicht viel zu bieten hat. Dabei ist die Landschaft ausgesprochen vielseitig. Wir leben seit 30 Jahren 15 Minuten zu Fuß vom Wald entfernt, 10 Minuten mit dem Auto zum nächsten See. Die Gegend ist hügelig, Le Boulonnais, das musste ich auch erstmal nachgucken, das ist an der Opalküste. 15 Minuten zum Strand, für Radfahrer gibt es tolle Radwege und genügend Estaminets, um sich unterwegs zu stärken. Genau, da kommt jetzt das Wort Estaminets. Das sagt man in Belgien und in Nordfrankreich zu Cafés und Tabaks zusammen. Viel zu sehen und Unternehmen gibt es auch. Natürlich viele Gedenkstätten, Zweiter Weltkrieg, aber auch Nausicaa, das ist ein Aquarium in Boulogne-sur-Mer. Typische Fischerdörfer, Seebäder, Kletterwald, Louvre-Lon und mit dem Fahrrad sieht man alles viel besser. Broschüren gibt es genug im Internet und in den Offices de Tourisme kann man jederzeit nachfragen. Last but not least noch ein Tipp von Mademoiselle Bretagne auf Instagram, für die Bretagne seit 4 Jahren ihre Wahlheimat ist. Und sie schrieb mir auf meine Frage nach Tipps: Saint-Malo, Ebbe und Flut, Unterschied bis zu 14 Meter. Ja, da habe ich geantwortet, das sollte man wissen, weil nicht, dass man da zur falschen Zeit die Picknickdecke am Meer ausbreitet. So, ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge ein paar Tipps mitgenommen oder ein paar Urlaubsideen bekommen oder ihr wisst schon, dass ihr den nächsten Urlaub in Lyon macht und seid total dankbar, dass Jasmin euch so tolle Tipps gegeben hat und dass Franzi euch so tolle Tipps gegeben hat, falls ihr in den Südwesten Frankreichs fahren wollt. Wenn ihr diese Folge hört, dann war ich gerade eine Woche im Urlaub. Ich bin sowas von urlaubsreif und ich freue mich jetzt schon sehr, dass ich nach Deutschland fahre, was ja auch wunderschöne Ecken hat, vor allem da, wo ich hinfahre, nach MacPom. Da ist ja die Mecklenburgische Seenplatte. Und nicht nur Frankreich hat wunderschöne Ecken, sondern eben auch Deutschland. So, bevor ich jetzt noch 10-mal das Wort wunderschön sage, reicht das hier. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Keinen schönen Tag. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe 10.000 Mal wunderschön in dieser Folge gesagt. Jetzt aber wirklich, ich höre auf zu quatschen. Macht's gut. Verbringt einen schönen Sommer. Oh, ich habe schon wieder schön gesagt. Au revoir et à bientôt. In der Occitanie, im Departement Hérault, im Landesinneren. Ich habe mit meinem Ex-Freund nach einem Jahr in Australien eine Campingtour gemacht, entlang